Grüße Gott, liebe Zuhörer. Willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb und einem Vortrag von Pater Christoph Kreitmeier. Anschließend dann wie immer Ihre Fragen, Anmerkungen und Erfahrungen. Heute geht's ums Selbstvertrauen. Mein Name ist Sabine Böhler und ich grüße Sie alle herzlich zu unserem deutschlandweiten 24-Stunden-Programm. Schön, wenn Sie uns heute auch schon über DAB Plus hören. Ich mag mich. Wege zu mehr Selbstvertrauen. Mit diesem vielversprechenden Titel haben wir die heutige Lebenshilfe überschrieben. Wer hätte das nicht gerne? Mehr Vertrauen zu sich selbst. Tja, und wer kennt sie nicht, diese inneren Stimmen, die gerne kritisieren, was man gerade so macht, die das eigene So-Sein ständig mit anderen vergleichen. Ja, Menschen, die sich nie gut genug fühlen. Lob und Anerkennung, das kommt oftmals gar nicht erst an im Herzen, da der innere Kritiker schon die Ja-Abers auf der Zunge hat. Natürlich, liebe Zuhörer, kann man alles besser machen und es gibt immer Menschen in unserem Umfeld, deren Gaben und Talente ausgeprägter sind als unsere eigenen. Aber sind wir deswegen weniger wert? Denn so fühlen wir uns. Denn die Kritikerstimmen, sie haben große Macht, sagt unser heutiger Gast, und schaffen es immer wieder, unser Selbstvertrauen und Selbstwert anzunagen und in uns Unzulänglichkeiten und Minderwertigkeit zu hinterlassen. Pater Christoph Kreitmeier möchte jetzt mit Ihnen zusammen dem inneren Kritiker auf die Spur kommen. Er sagt, sich selbst zu bejahen, das kann gelernt werden, denn trotz mancher Mängel und Schwächen können wir uns selbst annehmen lernen und dazu auch viel besser die anderen Menschen. Also wir starten heute dieses Lernprogramm entweder für Sie ganz neu oder für den ein oder anderen zum wiederholten Male. Der Seelsorger mit psychotherapeutischer Ausbildung, Pater Christoph Kreitmeier, will mit Ihnen in diesem Vortrag auf Entdeckungsreise gehen nach Bausteinen für ein gesundes Selbstvertrauen, um Wege zu einem erfüllten und glücklichen Leben zu finden und letztendlich, dass Sie sich auch annehmen können, so wie Gott Sie sieht und annimmt. Noch kurz ein paar Worte zu Pater Christoph. Er ist nicht nur gelernter Sozialpädagoge und Theologe, sondern auch seelsorgerlicher Therapeut und Lebensberater, ausgebildet in Logotherapie nach Viktor Frankl und in personenzentrierter Gesprächsführung nach Rogers. Heute lebt und wirkt Pater Christoph im Kloster 14 Heiligen im oberfränkischen Bad Staffelstein, wo er auch zum Priester geweiht wurde. Ich begrüße ihn jetzt ganz herzlich am Telefon. Grüße Gott, Pater Christoph Kreitmeier.
Grüß Gott, Frau Böhler, und vielen Dank für die sehr schöne Einführung.
Pater Christoph, im Kloster, da haben Sie ganz viele unterschiedliche Aufgaben. Wir haben es eben schon ein paar Mal gehört, dass Sie seelsorgerlich tätig sind. Sie stehen also zur Seelsorge zur Verfügung im Kloster, sind aber auch verantwortlich für die Technik des Klosters. Und wer das Kloster kennt oder Bilder schon mal gesehen hat, der weiß, dass es kein kleines Kloster ist. Und Sie managen die Finanzen von 14 Heiligen. Also rundum kann man sagen, stark gefordert, auch im Umgang mit Menschen. Ihre Vorträge, das sage ich natürlich sehr gerne, sind regelmäßig und gerne gehört hier auch bei Radio Horeb und geschätzt. Und die erste Frage, oder bevor wir dann auch Ihren Vortrag stellen, dachte ich mir, so Sie zu fragen, ja, wie schaffen Sie es mit all den vielfältigen unterschiedlichen Aufgaben, ja, dem gerecht zu werden, auch den Menschen dann gerecht zu werden?
Das ist in einem Satz nicht einfach zu beantworten. Ich versuche es trotzdem. Ich habe gestern erlebt, dass mein ganzes technisches System hier abgestürzt ist. Die Fachleute wissen gar nicht, warum. Ich musste das dann nach Bamberg bringen. Alles Dinge, die ich überhaupt keine Zeit dafür habe. Aber es geht. Und dann hatte ich noch viele, viele andere Termine, auch Beratungsgespräch. Innerlich auf 1000. Und ich brauche dieses System, alles steht und fällt mit diesem System, aber dann ganz tief innerlich eine innere Ruhe. Und das ist der Punkt, den ich mir erarbeitet habe im Laufe von vielen Jahren und auch der mir geschenkt wurde, glaube ich, ganz fest von Gott. Und das kann man auch üben. Ich mache das vor allem abends. Abends habe ich, wenn es irgendwie geht, eine Zeit für mich, wo ich wirklich nach innen gehe. Und dort drinnen ist ein ganz tiefer, ruhiger See.
Und da kann man hinfinden,
genau.
Ich mag mich, Wege zu mehr Selbstvertrauen, das ist schon, denke ich, auch ein Weg, wie man da hinkommen kann. Auch dann diesem inneren Kritiker auf die Schliche zu kommen, der vielleicht gerade jetzt in Stresssituationen, da werden viele bestimmt jetzt am Radio sagen, ja genau, gerade wenn ich viel zu tun habe, wenn ich Multitasking unterwegs sein muss, gerade dann sinkt mir mein Selbstvertrauen immer wie in die Knie, wenn ich vielleicht auch schnell Entscheidungen treffen muss. Es gibt heute kein Patentrezept. Also ich hätte es auch gerne, aber auch ich habe schon im Laufe meines Lebens festgestellt, dass es das nicht gibt. Und es wird einem von Gott geschenkt, wenn es dann doch mal gelingt in Situationen. Und wir dürfen uns auch selbst beobachten und dürfen sagen, da hätte ich vielleicht vor einem halben Jahr, vor einem Jahr oder 10 Jahren noch ganz anders reagiert. Jetzt sind wir gespannt auf Ihren Vortrag. Ich lade Sie ein, liebe Hörerinnen und Hörer, achtsam und wachsam zuzuhören, ihrem inneren Kritiker auf die Schliche zu kommen, ja, zu mehr Selbstvertrauen, ja, und dass wir fühlen, geliebte Kinder Gottes zu sein. Bitte schön, Pater Christoph.
Dankeschön, Frau Böhler. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie dürfen sich jetzt auf gut eine halbe Stunde einlassen, wo ich natürlich alles sehr gerafft, aber hoffentlich nicht langweilig Ihnen so einiges nahe bringen kann. Sie können das Ganze ja dann auch im Internet als Podcast anhören oder als CD sich besorgen. Ich habe festgestellt, im Laufe meines bisherigen Lebens, vor ein paar Tagen bin ich 50 geworden, dass viele Menschen unter Selbstwertproblemen leiden. Immer wieder begegnen mir solche Menschen. Und oft stelle ich auch fest, und das passt irgendwie doch nicht so zusammen, dass es auch viele Christen sind. Einerseits vertreten Christen gläubig, dass sie von Gott geliebte Kinder sind, und andererseits verhalten sie sich selbst und anderen gegenüber anders und oft inkonsequent, nämlich abwertend und kritisch. Das passt nicht zusammen. Ich stelle immer wieder fest, dass also das, was ein Christ sagt und was ein Christ lebt, auseinanderklafft. Und das darf eigentlich nicht sein. Wir dürfen lernen, im Kern uns zu verwandeln, uns verwandeln zu lassen. Es gibt viele wissenschaftliche Studien, die das Selbstwertgefühl von Männern und Frauen bearbeitet haben. Es ist feststellbar, dass Frauen signifikant mehr unter mangelndem Selbstwertgefühl leiden als Männer. Aber auch das Selbstwertgefühl der Männer sieht statistisch gesehen zwar etwas besser aus, aber viele überspielen ihre innere Unsicherheit und Schwäche, geben sich nach außen hin selbstbewusst und auftrumpfend. Dahinter verbirgt sich aber oft ganz was anderes. Ich habe auch natürlich durch die verschiedensten Ausbildungen festgestellt, und da hilft mir einer der Psychologen viel, Abraham Maslow. Er ist ein humanistischer Psychologe. Er hat festgestellt, dass Menschen ganz stark von Beziehungen und Bedürfnissen leben. Ja, was ein Mensch zutiefst charakterisiert, ist seine Bedürftigkeit. Denken Sie mal an einen frisch geborenen Säugling. Der würde innerhalb von ein paar Tagen, wahrscheinlich sogar von einem Tag sterben, wenn die Mutter sich nicht um ihn kümmern würde. Das zieht sich sogar über Monate, Jahre hinweg. Das Kleinkind ist bis zum Jahr 3 in seinem Leben nicht lebensfähig ohne die Mutter. Wir sind im Kern zutiefst bedürftig. Der genannte humanistische Psychologe Abraham Maslow hat schon im Jahre 1943 Untersuchungen über die Bedürfnisse von Menschen angestellt und dabei seine berühmte Bedürfnispyramide aufgestellt, die ich Ihnen kurz schildere. An der Basis, also unten, an der unteren, am Fuß der Pyramide, stellen Sie sich bitte mal eine Pyramide vor, das ist die größte Basis, da befinden sich unsere Grundbedürfnisse, wie die sind meistens körperlicher Natur. Nahrung, Wärme, Schlaf, Sexualität, Schmerzfreiheit. Dann eine Stufe höher kommt der Wunsch nach Sicherheit. Wieder eine Stufe höher, der Wunsch nach Zugehörigkeit und Gemeinschaft. Eine Stufe höher folgt das Grundbedürfnis nach Anerkennung, auch nach Macht, nach Einfluss. Und jetzt wird es interessant, nach Selbstachtung, nach Wertschätzung und Liebe. Und an der Spitze dieser Bedürfnispyramide befinden sich das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung. Dieser Abraham Maslow hat sich auch weiterentwickelt. Ich habe gesagt, das hat er 1943 entdeckt. 1970 hat er die letzte Stufe nochmal erweitert. Also nach Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung folgt die oberste Stufe Transzendenz und die Suche nach Gott. Für einen humanistischen Psychologen sehr interessant. Das hat bestimmte geschichtliche Gründe, warum er das gemacht hat. Ausgehend also von diesem Grundmodell möchte ich nun weitergehen mit dem Blick auf unseren Selbstwert. Jeder Mensch hat einen gewissen Lebensstil. Dieser Lebensstil ist die Summe seiner Erfahrungen, die er im Leben gemacht hat, die er ausgewertet hat und angewendet hat. Der Lebensstil spiegelt meine biologischen, psychologischen und geistig-geistliche Entwicklung wider, mein Denken, mein Fühlen und Handeln, meine Stärken und auch meine Schwächen. Wurde ich akzeptiert? Wurde ich geliebt? Wurde ich angenommen, gefördert, ermutigt? Dann spiegelt sich das in meinem Lebensstil wider. Das Gleiche gilt leider auch für das Gegenteil. Aufgrund von positiven Erfahrungen kann ich einen positiven Selbstwert, ein gesundes Selbstwertvertrauen, ein starkes Selbstbewusstsein, eine gute Selbsteinschätzung und auch ein Gottvertrauen entwickeln. Wer das nicht bekommen hat, von Kindesbeinen an ihm gesagt wurde, du bist nichts wert, du kannst nichts, und diese Menschen gibt es leider, dann wird es schwierig, das umzuprogrammieren, aber es ist möglich. Wenn ich das so sagen darf, umprogrammieren hört sich technisch an, ist auch teilweise technisch zu verstehen, aber da ist noch mehr dahinter zu entdecken. Jeder von uns trägt also ein Selbstbild seines Lebens in seinem Herzen. Man kann das auch Selbstporträt nennen. Dieses Selbstporträt, das wir in unserem Innern aufbewahren, kann positiv, negativ oder schwankend ausfallen. Der eine hat ein zuversichtliches und selbstvertrauendes Bild von sich, der andere ein abwertendes und selbstkritisches. Und das kommt immer wieder durch. Entscheidend ist, dass wir wissen, wir handeln nach unserem Selbstporträt. Bewusst oder unbewusst. Wir gestalten unser Leben nach unserer Selbsteinschätzung. Und wir leben das, was wir von uns halten. Diese drei Erkenntnisse sind sehr wichtig. Sie kennen als Christen und Christinnen sicher diesen Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was ist damit gemeint? Damit kann nicht gemeint sein, dass sie ihren Nächsten ebenso geringschätzig und abfällig behandeln sollen, wie sie sich selbst oft behandeln. Ich verstehe diesen Satz so, dass die Selbstliebe vorausgesetzt wird. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Selbstliebe wird vorausgesetzt. Und interessant ist, dass die Kirche das auch tut. Die Kirche setzt die Selbstliebe voraus, auch wenn sie durch die Jahrhunderte oft das vergessen hat. Wir sind Gott sei Dank in einer neuen, modernen Zeit und die Kirche muss ihre Lehre in die Richtung vertreten, dass nicht liebe deinen Nächsten mehr als dich selbst, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst verkündet wird. Das heißt, wir müssen an unserer Selbstliebe arbeiten und Gott arbeiten lassen. Viele Menschen glauben, dass man sich nicht selbst mögen darf, auch Christen sagen das, da man dann für andere keine Liebe mehr übrig hat. Sich selbst zu mögen, glauben diese Menschen, machen einen blind für andere Menschen und verhindern so die Hinwendung zum anderen. Also ich weiß nicht, wer diesen Unsinn in die Welt gesetzt hat. Ich glaube, dass es gerade das genaue Gegenteil ist. Wenn wir uns selbst nicht mögen, dann sind wir auch meistens nicht in der Lage, unsere Mitmenschen und letztlich auch Gott zu lieben. Und warum ist das so? Wenn wir für uns selbst nichts übrig haben, wenn wir uns selbst ablehnen, dann fühlen wir uns unausgefüllt und leer. Wir sind aber, wie wir schon bei Maslow gehört haben, ständig auf der Suche nach Sinn in unserem Leben, nach Anerkennung und Liebe. Da kann es dann nicht selten vorkommen, dass wir andere gebrauchen und leider auch missbrauchen, damit diese uns dann das Gefühl geben, liebenswert, wertvoll und wichtig zu sein. Eine Klientin sagte einmal zu mir, ohne ihn, ihren Mann, ist sie nichts. Gott im Himmel. Da müssen wir an diesem Punkt schon ansetzen. Der große Paartherapeut, den ich sehr schätze, Hans Jeluschek, hat darüber ein interessantes Buch geschrieben, das heißt, ich liebe dich, weil ich dich brauche. Sie glauben gar nicht, für wie viele Paare das zutrifft. Wir können unsere Partner, die Welt, die Arbeit, Gott nicht wirklich lieben, das heißt, ohne an unsere Liebe Bedingungen zu stellen, wenn wir selbst uns minderwertig fühlen. Wenn wir uns selbst ablehnen, dann sind wir nicht wirklich beziehungsfähig, dann können wir nicht selbstlos sein, da wir indirekt und oft unbewusst, manchmal aber auch ganz offen, nur unseren Vorteil im Auge haben, auch wenn wir das gern durch die Maske der Liebe für den Nächsten kaschieren. Ich möchte Ihnen nun 6 Charakteristika einer sich selbst liebenden und dadurch selbstbewussten Persönlichkeit nennen. Erstens, so ein Mensch schämt sich nicht, seine Meinung deutlich zu sagen. Viele Menschen können sich gar nicht richtig ausdrücken und ihre Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen formulieren. Und dann wundern sie sich, dass die anderen mit ihnen Schwierigkeiten haben, weil sie ja gar nicht wissen, wie der andere ist. Deine Erwartungen, Wünsche, Bedürfnisse deutlich formulieren. Zweitens, so ein Mensch kann mit anderen auf allen Ebenen kommunizieren. Und zwar mit Freunden, aber auch mit Feinden. Mit Älteren, mit Jüngeren, mit Angehörigen, mit Höhergestellten. Er ist offen, aufrichtig, er kommuniziert angemessen. Er hat es nicht nötig, den Überlegenen zu spielen und er hat es auch nicht nötig, den falsch Demütigen zu spielen. Drittens, so ein Mensch hat eine aktive Lebenseinstellung. Dinge, die er will, strebt er auch an. Passivität beinhaltet in der Regel die Angst vor Entblößung. Ich mache lieber nichts, als dass ich was falsch mache. Ja, wer so lebt, der lebt nicht. Angst, Entscheidungen zu treffen, Angst zu versagen, bestimmt oft die Menschen. Nein, ein sich selbst Liebender hat eine aktive Lebenseinstellung. Viertens, so ein Mensch versucht Ziele, die er sich gesetzt hat, auch zu erreichen. Er kann Fehler machen. Das gehört zum Lebensgeschäft. Dabei verliert er aber nicht sein Selbstvertrauen. Ein in seinem Selbstbewusstsein angeknackster Mensch macht Fehler und bricht sofort in sich zusammen. Ein Selbstbewusster macht Fehler und lernt daraus. Er akzeptiert auch seine Grenzen. Er verliert nicht seine Selbstachtung. Er sieht sich niemals als Versager. Also gestern bin ich fast ausgeflippt mit diesem ganzen technischen Problem, aber ich habe dann doch wieder entdeckt, was ich trotzdem alles kann und habe hier jetzt eine technische Brücke gebaut, bis ich mein Gerät wieder habe. Ich kann doch einiges, hätte ich nie gedacht. Fünftens, so ein Mensch handelt im Einklang mit sich selbst. Viele Menschen führen einen Bürgerkrieg in sich. Die kritischen Stimmen, die einen permanent niedermachen, dazu gleich noch mehr. Der selbstbewusste, sich selbst liebende Mensch hat eine Übereinstimmung in seinem Realbild und in seinem Idealbild. Er weiß, wer er ist. Er bewahrt sein Selbstwertgefühl. Und sechstens, solche Menschen können auch mit Kritik umgehen. Sie reagieren nicht völlig entmutigt und gekränkt, wenn jemand sie kritisiert. Sie können auch berechtigte Kritik verständnisvoll und auf unangebrachte Kritik standfest reagieren. Ihr gesundes Selbstbewusstsein bewahrt sie davor, sich zurückzuziehen oder den Herausforderungen des Lebens auszuweichen. Ach, wie schön wäre es nur, wenn ich so sein könnte. Ja doch, deswegen hören wir heute den Vortrag. Wir können daran arbeiten. Ich möchte nun auf dieses Phänomen, was Frau Böhler vom Vorspann schon gesagt hat, kurz eingehen. Das wäre ein eigener Vortrag über die inneren Kritiker. Aber ich möchte das wirklich, weil es wichtig ist, kurz schneiden. Nämlich, es gibt dieses Phänomen in uns, der innere Kritiker, der innere Gegenspieler, der innere Antreiber oder Einpeitscher, Über-Ich oder Eltern-Ich wurde es schon genannt, der innere Schatten. Wir alle haben in uns einen Beobachter, der unser Verhalten überwacht und beurteilt. Er weiß alles über uns, kennt selbst unsere geheimsten Fehler und Schwächen und hat nie ein aufmunterndes und freundliches Wort für uns übrig. Diese Stimme schläft nie und ist immer schnell bei der Hand, uns anzugreifen und zu verurteilen. Und er erinnert uns nie an unsere Stärken, immer an unsere Schwächen. Er schreibt uns vor, wie wir zu denken, zu fühlen, zu leben haben, was wir zu tun und zu lassen haben. Verstoßen wir gegen seine Vorschriften und Ideale, dann bombardiert er uns mit den größten Vorwürfen und lässt uns mit einem schlechten Gewissen und dem Gefühl zurück, mies, gemein und minderwertig zu sein. Er wirft uns unschöne und hässliche Worte an den Kopf. Dummkopf, Idiot, Versager, Feigling, Schlappschwanz. Oder bezeichnet uns als dumm, hässlich, unfähig, schwach. Er meint, die Gedanken anderer Menschen lesen zu können und überzeugt uns, dass diese uns ebenfalls für langweilig und unattraktiv halten und uns ablehnen. Ich vermute, dass Sie diesen Punkt, diesen Kritiker, Antreiber, Einpeitscher kennen. Dieser muss entlarvt werden. Dieser muss befriedet werden. Ich empfehle Ihnen von Herzen ein Buch von einer evangelischen Pastorin und Psychotherapeutin, Beate Weingart heißt die. Das Buch heißt Du bist gut genug. Wie sie ihre inneren Antreiber erkennen und gelassener werden. Ein sehr gutes Buch, das auch versucht, die christliche besondere Note zu entdecken. Die Antreiber haben innere große Kräfte, was ich jetzt angedeutet habe. Und zwar auf unserem Umgang mit uns selbst, auf unsere Lebensführung, auf unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen und zu Gott. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass das jetzt aber bearbeitet werden kann. Deswegen möchte ich mit Ihnen Bausteine der Selbstwertstabilisierung anschauen. Willst du ein Land in Ordnung bringen, musst du zuerst die Provinzen in Ordnung bringen, sagt eine orientalische Weisheit. Willst du die Provinzen in Ordnung bringen, musst du die Städte in Ordnung bringen. Willst du die Städte in Ordnung bringen, musst du die Familien in Ordnung bringen. Willst du die Familien in Ordnung bringen, musst du die eigene Familie in Ordnung bringen. Willst du die eigene Familie in Ordnung bringen, musst du dich selbst in Ordnung bringen. Es ist also wirklich so, dass wir, wenn wir im Umgang mit anderen gut leben wollen, wenn wir selbstbewusster und selbstliebender werden wollen, dass wir anfangen dürfen, das sagt der Seelsorger, der Therapeut und der Mensch in mir, an uns zu arbeiten. Ich nenne Ihnen solche Bausteine der Selbstwertstabilisierung. Ich bejahe meinen eigenen Selbstwert. Ich finde das so toll, diese Frau Weingart, die ich zitiert habe, hat geschrieben, was Christen eindeutig unterscheidet von Nichtglaubenden oder unterscheiden sollte. Christen sind, und ich bitte Sie, dass Sie sich das tief ins Herz einprägen. Christen sind primär Getragene, nicht Getriebene. Nur wer das innerlich versteht und fühlt, wird sich verändern können. Ein weiterer Baustein der Selbstwertstabilisierung ist, meine Einstellung macht's. Keine psychologischen Tricks. Es ist so, dass nicht die Tatsachen unseres Lebens unser Leben bestimmen, sondern wie wir sie deuten. Das sagte schon der römische Kaiser und Philosoph Marc Aurel. Ich werde dazu ein Buch im Frühjahr herausgeben über die Kraft der Gedanken. Das werden Sie sicher noch mitbekommen, wann das herauskommt. Nicht meine psychologischen Tricks machen es, sondern meine Einstellung zum Leben. Ein dritter Baustein: Wissen, wofür wir leben. Es ist ganz wichtig, dass wir entdecken, wofür wir leben, den Sinn unseres Lebens finden. Wofür bin ich da? Ein großer Mann der Theologie in Deutschland, Ulrich Parzani, ein evangelischer Pastor, sagt einmal, und das finde ich ganz klasse, man kann doch einem modernen Menschen nicht mit Gott kommen. Viele klagen, für solchen Tiefgang habe ich im Augenblick keinen Nerv. Ich will leben. Sehr sinnig. Wie bei einem Autofahrer, der sagt, jetzt will ich erst mal Gas geben. Steuern kann ich später. Wer Gas geben will, muss steuern. Wer darauf verzichtet, die letzte und wichtigste Frage nach dem Sinn, nach Gott, nach Jesus, nach dem Tod zu stellen, der fährt sein Leben schrottreif. Er muss steuern lernen, wenn er leben will. Ein weiterer Baustein der Selbstwertstabilisierung ist ein ganz wichtiger Satz von Viktor Frankl. Sie kennen alle den Satz, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Vielleicht wurde der Ihnen manchmal in der Erziehung auch um die Ohren gehaut. Reiß dich zusammen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das stimmt nicht. Manchmal haben wir nicht die Kraft, einen Willen aufzubringen. Viktor Frankl sagt, vor diesem Satz, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, muss ein anderer Satz gestellt werden. Viktor Frankl, der große Psychotherapeut und Psychiater aus Wien. Der Satz heißt, wo ein Ziel ist, da ist auch ein Wille. Und dann, und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wenn ich ein Ziel im Leben habe, werde ich auch den Weg finden und den Willen dazu, diesen Weg zu gehen. Eine ganz wichtige Geschichte, ein ganz wichtiger Satz. Der Begründer der Individualpsychologie, Alfred Adler, hat schon festgestellt, dass Menschen viele innere Schwächen oder auch körperliche Schwächen durch die Kompensation anderer Gliedmaßen oder des Geistes kompensieren können. Er hat gesagt, wir können Schwächen durch Stärken ausgleichen. Sie wissen das, wenn Sie sich den Arm verrenkt oder gebrochen haben, den rechten zum Beispiel, dann können Sie mit dem linken sich helfen. Zwar etwas wie eine Krücke, aber Sie können sich helfen. Wenn Sie auf Dauer gelähmt sein sollten, einseitig, wird die andere Seite stärker. Das ist eine Fähigkeit der Kompensation in medizinischer, aber auch in psychologisch-seelischer Sicht. Wir können unser Selbstwertbewusstsein auch steigern, indem wir bestimmte Gewohnheiten uns angewöhnen. Dazu gilt folgende Lebensregel: Sähe einen Gedanken und ernte eine Tat. Sähe eine Tat und ernte eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und ernte einen Charakter. Sähe einen Charakter und ernte ein Schicksal. Dein Schicksal beginnt in deinen Gedanken. Ein weiterer Baustein der Selbstwertstabilisierung ist die Freiheit, sich entscheiden zu können, wie ich reagiere. Und zwar trotz allem. Das sage ich nicht so lila blass blau, sondern das sage ich, weil das Viktor Frankl gesagt hat, der 2,5 Jahre in 4 KZs verbringen musste. Man kann auch in KZs entscheiden, wie man sich entscheidet, wie man reagiert, auch in der Hölle auf Erden. Eines Tages war er nackt und allein in einem kleinen Raum und begann sich dessen bewusst zu werden, was er später dann die letzte Freiheit des Menschen nannte. Der Freiheit, die die Nazischergen ihm nicht wegnehmen konnten. Sie konnten seine gesamte Umgebung kontrollieren, sie konnten mit seinem Körper machen, was sie wollten, aber sie konnten ihn nicht brechen. Seine grundlegende Identität war in Ordnung. Und so konnte Frankl die innere Kraft entwickeln, sich nicht von Hass und Rachegefühlen leiten zu lassen. Es ist ein Mensch, der uns zeigt, dass es möglich ist, sogar in der Hölle auf Erden nicht zu zerbrechen. Ein weiterer wichtiger Baustein, für Christen ganz wichtig, die heilende Kraft echten Glaubens. Als Christen arbeiten wir nicht nur allein an uns selbst, sondern wir lassen auch Gott an uns selbst arbeiten. Das sollte uns klar werden. Wir sind ausgezeichnet nicht vom Getriebensein, wie Frau Weingart sagte, sondern vom Getragensein. Das darf ich einüben, tagtäglich, durch Meditation, durch Hingabe, durch Liebesdienste, durch Gebet. Der Glaube kommt unserem Bedürfnis nach Sicherheit entgegen. Und jetzt sind wir wieder bei der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Der Glaube kommt dem Bedürfnis der Zugehörigkeit entgegen. Er kommt auch dem Bedürfnis nach Verständnis und Nähe entgegen. Er kommt dem Wunsch nach Anerkennung und Liebe entgegen. Und er kommt unserem Bedürfnis nach Selbstentfaltung entgegen. Es ist einfach falsch und oft auch falsch verstanden worden, dass du dich zuerst mal selbst verleugnen musst, um Gott zu dienen. Das stimmt so nicht. Im Kern ist es zwar richtig, denn wer wirklich bewusst sich hingibt, der wird sein Selbst auch hingeben können. Aber viele machen den ersten Schritt, den letzten Schritt vor dem ersten Schritt. Der erste Schritt ist der, dass wir erst einmal uns im tiefen Innern von Gott angenommen fühlen dürfen. Das können wir lernen. Das können wir üben. Und so möchte ich ein Gebet an das Ende meines Kurzvortrages stellen. Ein Gebet, das Sie nun ermuntern möge, so mit Gott zu reden. Herr, ich bin dein Kind. Ich lasse das Tiefe an mich heran. Ich spüre Ruhe und Gelassenheit in meinem Herzen. Herr, ich bin dein Kind. Du nimmst mir meine Befürchtungen und meine Zweifel. Herr, ich bin dein Kind. Ich weiß, du hast mich lieb und vergibst mir all meine Fehler. Herr, ich bin dein Kind. Nimm mir meine Selbstwertstörungen ab. Herr, ich bin dein Kind. Ich begegne mir, den anderen, dem Leben und dir ab heute mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, weil ich dein Kind bin. Ich sage Ja zu deiner Liebe und bin nicht verzweifelt. Ich gewinne Mut und Hoffnung. Ich sage Ja zu deiner Liebe und brauche nicht mehr krampfhaft andauernd nach Bestätigung und Anerkennung zu suchen. Ich sage Ja zu deiner Liebe und habe eine Fassade nicht mehr nötig. Ich kann mir und anderen meine Fehler eingestehen. Ich sage Ja zu deiner Liebe und muss mich nicht mehr ständig mit anderen vergleichen. Ich fange an, dir, Gott, zu danken, dass ich so bin, wie ich bin. Ich sage Ja zu deiner Liebe und höre auf, mich selbst zu bemitleiden. Ich schaue auf dich, Gott, und nicht auf meine Sorgen. Vieles traue ich mir jetzt zu. Ja, ich sage Ja zu deiner Liebe und muss mich nicht mehr in Frage stellen. Ich höre auf, mich selbst unaufhörlich zu kritisieren und einen Tanz um meine Probleme zu veranstalten. Herr, ich sage Ja zu deiner Liebe zu mir und kann bei dir alles abladen, was mich bedrückt. Deine Liebe ist der Grund meiner Selbstliebe. Deine Liebe stärkt meinen Selbstwert. Deine Liebe zu mir gibt mir Selbstvertrauen. Danke, Herr. Amen.
In deinem liebenden Arm halte mich fest, ganz nah bei dir, in deinem Arm.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Wir haben gerade einen Vortrag gehört von Pater Christoph Kreitmeier mit den vielversprechenden Aussage: Ich mag mich. Wege zu mehr Selbstvertrauen. Das Lied hat uns jetzt eingeladen, uns wie Kinder in Gottes Armen zu bergen. Und mich hat es dazu veranlasst, darüber nachzudenken, wie wir Kinder im Arm halten, wie wir sie tragen. Kinder fühlen sich nicht getrieben, wie wir Erwachsene oftmals. Und das ist so eine Aussage auch von Pater Christoph Kreitmeier, der sagt, Christsein heißt getragen sein und nicht getrieben. Und die Einstellung macht's zu uns selbst, wie wir uns selbst fühlen, welches Selbstbild wir vielleicht auch haben. Und nach diesem Selbstbild oder auch Selbstporträt, wie er sagte, danach handeln wir auch. Aber ein Selbstbild und ein Selbstporträt kann auch immer wieder geändert werden. Wo ein Ziel ist, da ist auch Wille. Ein Wille, so hat er Viktor Frankl zitiert. Und wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und den Weg zu mehr Selbstvertrauen, den wollen wir jetzt ein Stück weit noch die nächste halbe Stunde mit Ihnen gehen. Erreicht hat uns jetzt Frau Gabriel aus München. Ich grüße Sie herzlich.
Guten Morgen.
Grüße ja, Gott.
Frau Böhler, Herr Pater Kreitmeier. Ich habe mit Erstaunen zugehört und mich dann einfach ganz von selber an den Hörer ziehen lassen. Sie haben die sechs Persönlichkeitsstrukturen genannt, die einen selbstbewussten Menschen ausmachen. Mhm. Und dann durfte ich feststellen, dass ich die alle erfülle und war total baff. Denn wenn ich die Praxis und die Theorie vergleiche, dann gelingt mir trotzdem mein Leben sehr schlecht. Mhm. Und dann habe ich weiter zugehört. Ein Teil dieser Probleme in meinem Leben sind große gesundheitliche Störungen verantwortlich. Aber da ist noch ein anderer Teil, der wie eine Art Schicksal ist. Und Sie haben dann später gesagt, dieser Weg, dieser Zusammenhang zwischen Danke, Tat, Gewohnheit, glaube ich, war das nächste, Charakter und Schicksal. Mhm. Und ich glaube, da habe ich verstanden. Das eine ist eben das eine und das andere ist das andere. Wie setzt man das um, was man hat? Ich kann selbstbewusst sein, ohne es zu wissen. Ich kann damit bei anderen Menschen immer wieder an die Wand laufen, weil sie vielleicht sogar davon abgeschreckt sind, dass jemand so selbstbewusst ist. Mhm. Und das nicht richtig deuten. Und dann falsch handeln oder falsche Ziele setzen oder mich vom Weg abbringen lassen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch noch ein Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich habe eine Freundin, genau das Gegenteil. Die baue ich die ganze Zeit auf, damit sie selbstbewusster wird. Komischerweise, ihr Leben gelingt.
Mhm. Wenn ich da mal kurz einhaken darf. Also ich merke, Sie sprudeln direkt über. Wir haben hier, Frau Böhler und ich haben hier wohl ein Thema getroffen, wo ein Knopf gedrückt wurde und da bei Ihnen alles in Sprudeln gerät. Sie haben etwas sehr Wichtiges gesagt. Sie reflektieren sehr gut, möchte ich Ihnen mal rückmelden, wie Sie das jetzt alles rekapituliert haben. Aus dem Vortrag bin ich ganz erstaunt, was Sie sich alles gemerkt haben. Und da sind offene Türen bei Ihnen aufgemacht worden. Sie haben einen Unterschied genannt zwischen Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Und ich glaube, genau da ist der Punkt bei Ihnen, der dann, das geht hier leider nicht am Telefon, genauer angeschaut werden dürfte, mit Hilfe eines christlichen Therapeuten oder eines guten humanistischen Therapeuten, genau diese Ambivalenz zwischen Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl scheint bei Ihnen sogar in der Hinsicht zu sein, dass sie andere aufbauen können, wie ihre Freundin, die das dann auch wirklich umsetzt, sie selber aber immer hinten nachhängen. Und da, sage ich Ihnen gleich, ist noch einiges drin. Also das, was jetzt bei Ihnen so sprudelt, das muss nur in die richtige Richtung gelenkt werden. Es muss ein gutes Fundament gezimmert und gebaut werden. Das werden Sie mit Hilfe eines guten Begleiters bald schaffen, da bin ich recht zuversichtlich, damit Sie dann diese bis jetzt auseinanderklaffende Kluft zwischen Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl überbrücken können. Können wir es mal so sollen lassen?
Sehr gerne. Vielen Dank. Sie haben mir sehr viel Hoffnung gemacht.
Dankeschön.
Ebenso. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, Frau Gabriel war das aus München. Und nun aus Eichstätt ist Schwester Leopoldine am Telefon. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, Frau Bella. Grüß Gott, Pater Christoph.
Grüß Gott.
Sie sind ja auch in Eichstätt.
Ganz genau.
Ja, ich möchte auf diese, was Sie gesagt haben, dass man seine Kritik und Wünsche und Bedürfnisse deutlich sagen soll. Mhm. Und das ist meine große Schwierigkeit. Vielleicht liegt es an mir, dass ich nicht so richtig sagen kann und dass es nicht so ankommt, aber da habe ich ganz schlechte Erfahrung. Es wird kaum wahrgenommen.
Schwester?
Und kaum erfüllt.
Schwester, dann, darf ich mal fragen, wie alt Sie sind?
Ja, 79 werde ich sein.
Schauen Sie mal, Sie sind 69 oder 79?
79.
Und schauen Sie mal, Sie sind fast 80 Jahre alt und rufen hier an. Mhm. Sie haben eine Ordenserfahrung, die ich als jemand, der erst seit 30 Jahren im Orden ist, eine ganz andere Art war. Ihr wurdet im Orden erzogen mit einer ganz anderen Art und Weise. Und da wundert es mich, dass in Ihnen wirklich so viel Gesundes geblieben ist, dass Sie mit 79 Jahren das Selbstbewusstsein haben, hier anzurufen. Mich wundert es nicht, dass einige Ihrer Mitschwestern oder andere Leute mit Ihrer Art nicht klarkommen, weil Sie wahrscheinlich von Kind auf, von Grund auf dieses gesunde Selbstwertgefühl hatten. Einen Tipp, wenn ein Jüngerer das einer reiferen Ordensfrau sagen darf. Mhm. Sie sind im Kern, Gott sei Dank, unzerstörbar gesund. Das spüre ich jetzt schon. Und Sie dürfen nur etwas diplomatischer werden.
Wahrscheinlich, nicht von denen.
Genau. Etwas diplomatisch. Ja, genau, das habe ich mir schon gedacht. Etwas diplomatischer werden. Auch Jesus hat nicht jedem, wenn Sie mal ab und zu den Jesus wieder anschauen, hat nicht jedem die ganze Wahrheit ins Gesicht gesagt. Mhm. Er hat manchmal geschwiegen und sein Schweigen war beredter als die Worte.
Ja, wissen Sie, von Gott her habe ich überhaupt keine Schwierigkeit.
Das glaube ich.
Von Selbstwert, ich weiß, wie wertig Gott bin. Das habe ich schon.
Super.
Ich danke jeden Tag, den lieben Gott.
Super, aber schauen Sie mal, jetzt sagt Ihnen der Pater über mehrere Kilometer hinweg, liebe Schwester, Sie sind im Kern gesund. Und wenn andere mit Ihnen Probleme haben, dann lernen Sie, es manchmal einfach fünf gerade sein zu lassen. Mhm. Lassen Sie Probleme haben mit Ihnen, aber seien Sie auch diplomatisch.
Mhm. Wissen Sie, ich habe immer das Gefühl der Minderwertigkeit in den Augen der anderen. Ich bin ja nicht so gebildet. Ich bin sehr sehbehindert und habe sehr viele Schwierigkeiten dadurch. Mhm. Aber Sie kommen mir wirklich sehr entgegen. Da darf ich nicht mich beklagen. Mhm. Aber
genau. Also nix aber. Das kommt jetzt dieses berühmte Ja aber. Sie dürfen sich da nicht beklagen, die anderen kommen Ihnen entgegen. Halten Sie sich an Ihrem Jesus, mit dem Sie verheiratet sind. Halten Sie sich fest, mit dem gehen Sie schon lange Jahre. Und der ist Ihre Bestätigung. Das andere ist zweitrangig.
Ja, das ist
okay. Mhm. Gut.
Dankeschön für Ihren Anruf, Schwester Leopoldine.
Dank Ihnen auch alles Gute und viel Kraft.
Okay, danke schön.
Herzliche Grüße nach Eichstätt. Auf Wiederhören. Wir gehen jetzt mit unserer Aufmerksamkeit in die Schwäbische Alb. Grüße Gott. Oder sagt man auf die Schwäbische Alb? Jetzt bin ich verwirrt.
Egal, Hauptsache in der Schwäbischen Alb.
Genau. Guten Tag, Herr Pater Christoph.
Grüß Gott.
Ich habe mit großem Interesse Ihren Vortrag gehört und möchte jetzt mich an Sie wenden. Und zwar für meinen Bruder eigentlich. Mhm. Der hat eine sehr, sehr schwere Kindheit gehabt. Ich kann die Einzelheiten jetzt nicht sagen, aber es ist wirklich sehr, sehr schwer. Ja. Und er hat viel, viel gearbeitet, viel geleistet, aber immer wieder ist es verkannt geworden, weil er wahrscheinlich zu wenig Selbstwertgefühl hatte von der schweren Kindheit her und ist immer wieder gescheitert. Berufsmäßig keine Anerkennung bekommen, anderes Geschäft gesucht, sich wieder reingekniet, wieder so gegangen und das ein paar Mal. Mhm. Und jetzt ist er in eine so schwere Depression reingerutscht und hat überhaupt keine Zuversicht mehr. Mhm. Wie kann ich ihm denn helfen? Ich bete schon täglich den Rosenkranz für ihn und stehe ihm bei im Gespräch, aber ich finde vielleicht nicht die richtigen Worte. Wie kann ich dem Mann helfen?
Also als erstes vielen Dank, dass Sie Selbstliebe und Nächstenliebe miteinander verbinden. Sie rufen für Ihren Bruder an. Das tun Sie aber, wie ich es höre, aus Ihrem Wortklang heraus, aus einem eigenen selben guten Grundgefühl für sich selbst.
Was?
Jetzt ist es so, dass Sie für ihn bitten und diese Frage stellen.
Ja.
Ich habe den Eindruck, wissen Sie, was kann ich ihm sagen, sagen Sie. Was kann ich für ihn tun? Ich glaube, dass Sie sich damit jetzt bitte nicht überfordern. Sie sind nicht dafür verantwortlich, dass es ihm schlecht geht. Bitte als erstes. Das muss Sie selbst entstressen. Sonst kommen Sie in einen riesen inneren Stress. Ich muss ihm helfen und gehen dabei selbst vor die Hunde.
Ja.
Zweitens, dass Sie bitte weniger reden und Ihrem Bruder, wenn das möglich ist, nicht immer, aber immer wieder mal, einfach nur in den Arm nehmen. Einfach nur, wie wir es in diesem wunderbaren Lied gerade vorher gehört haben, ich bin in deinem Arm. Dass ich einfach wortlos ihm signalisiere, ich hab dich lieb. Sie müssen nicht die ganzen Probleme, die sich über Jahrzehnte angestaut haben, lösen, sondern Sie dürfen die sein, die ihm zeigt, ich hab dich lieb. Und dann aber das auch nicht bitte übertreiben, sondern nur gezielt und ab und an. Und das, was Sie schon gesagt haben, beten, ja, das ist sehr wohl wahr. Und dann können Sie vielleicht im Gebet auch mal sich auf die Suche machen, mental, also mit den Gedanken, aber dann auch in Wahrheit, in Wirklichkeit, suchen Sie doch mal Möglichkeiten der Exerzitien, wo Ihr Bruder mal in einer geordneten Atmosphäre eines Exerzitienhauses, eines Klosters, mal etwas Heilendes erfahren kann.
Sehr gut.
Da tun Sie mal Ihre Antennen ausfahren, dann haben Sie das getan, was Sie tun sollen, nämlich ihm Tipps geben, Sie müssen das Ganze nicht lösen und erlösen. Mhm. Aber Sie können ein Mosaikstein dabei sein. Okay?
Ich sage Ihnen vielmals, vergelt's Gott. Vielen Dank. Den Vortrag von Ihnen, kann man den auch schriftlich kriegen?
Nein.
Nicht? Gut.
Das gibt es als CD und als Podcast. Das sagt dann die Frau Böhler nachher noch genauer.
Okay, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich. Vielen Dank für den wunderbaren Rat.
Bitteschön.
Ade.
Herzliche Grüße auf die Schwäbische Alb. Danke für Ihren Anruf. Aus Saarbrücken jetzt Herr Wehlen am Telefon. Grüße Gott.
Grüß Gott, liebe Frau Böhler und Herr Kreitmeier. Also ich bin 75 Jahre alt. Und bin im Moment jedenfalls im schrecklichen inneren Zustand. Und zwar ist es folgendes, wenn ich mein Verhältnis zu Gott, ist so schlecht, also ist so, wie soll ich sagen, gar nicht, das Vertrauen ist nicht da zu Gott als meinem Vater, genau zu Jesus Christus, genauso. Ich versuche alles, was ich kann, versuche den Rosenkranz zu beten und so weiter. Und wenn ich so auf mein Leben zurückgucke, da habe ich mich oft vor Entscheidungen gedrückt. Mhm. Und da bin ich, also ich könnte mich ohrfeigen und es ist so schlimm. Und dann die gegenwärtige Situation halt, ja, voller Angst. Und das dürfte eigentlich bei einem guten Verhältnis zu Gott als seinem Vater gar nicht da sein.
Ja, jetzt sind wir genau bei einem Punkt, wenn ich da gleich einhaken darf. Sie würden wahrscheinlich jetzt noch vieles aufzählen können, was Sie jetzt im Inneren spüren. Ich frage Sie mal, haben Sie einen Gesprächspartner? Haben Sie einen Seelsorger?
Ja, den habe ich, wirklich. Einen guten Priester.
Gut, dann würde ich Sie bitten, dass Sie erstens sich nochmal diese CD besorgen, die können Sie über den Radio-Hörerdienst bekommen, dass Sie das nochmal verinnerlichen und dass Sie mit Ihrem Seelsorger bitte dann mal auch über Ihre ganze Lebensgeschichte 1, 2, 3 Gespräche führen und vor allem dabei auch Ihr Gottesbild reflektieren.
Ja, ja.
Ich habe nämlich den Eindruck, dass dieses Grundvertrauen, das Sie zum Gottvater oder zu Gott nicht haben, dass das grundgelegt ist und dass das geheilt werden darf.
Ja.
Der Seelsorger wird Ihnen dabei helfen, auch durch das Mittel der Beichte,
ja,
und anderen Dingen.
Okay.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank Ihnen auch. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, auf Wiederhören. Alles Gute, gottesreichen Segen für Sie. Pater Christoph, ich mag mich, haben wir gesagt, Wege zu mehr Selbstvertrauen. Vielen Menschen, gerade aber auch älteren Menschen, wurde ja manchmal zu viel Selbstvertrauen auch, sage ich mal, aberzogen.
Ausgetrieben.
Genau, ausgetrieben. Und auch manch ein Theologe sagt, wir haben eigentlich zu viel Selbstvertrauen, wir Menschen, und sind zu selbstbewusst. Und wie wird manchmal Ich-Bezogenheit mit Selbstbewusstsein verwechselt?
Also ich danke Ihnen für diese ganz wichtige, entscheidende Frage. Denn was soll denn ein normaler Christ machen, wenn er zum Beispiel mit einem Pfarrer zu tun hat oder einem Theologen, der gescheite Vorträge hält, der aber nicht an sich selbst gearbeitet hat? Ich schaue mir die Geistlichen, der ich ja selber einer bin, mittlerweile nach einem bestimmten Raster an. Das heißt, wenn da vorne am Altar einer steht und predigt, nachher dann am Ambo, und ich spüre aus dem Tiefsten heraus, dass er selber noch massiv unerlöst ist und auf der Suche nach Heilung, dann lasse ich das, was der da vorne sagt und tut, nicht mehr so an mich heran. Ich suche mir die Repräsentanten meines Glaubens, und die gibt es, und nicht wenige, die konstruktiv, wo ich das spüre, dass es heilend ist, was sie selbst erfahren haben. Wissen Sie, man kann ganz viel sich anlesen, man kann ganz viel auch die Bibel so hindrehen, wie man es braucht. Das Entscheidende ist, wir müssen es immer an dem ausrichten, wie Jesus war, wenn wir als Christen jetzt an die Bibel herangehen. Und um das, diese Frage nochmal zu beantworten, es ist das, was jemand sagt und was er tut, das muss ein Einklang sein. Also ich schaue mir die Ausstrahlung dessen an, wer da vor mir steht. Und bemühe mich selbst, jemand zu sein, der im Einklang ist. Und da ist das ganz Entscheidende, also ich muss das nochmal sagen, das haben Sie ja ausgewählt, Frau Böhler, also dieses Lied nach dem Vortrag, das ist, ich sag's mal modern, das war ein Gänsehaut-Feeling. Ich habe mich fast zusammenreißen müssen, dass ich hier jetzt nicht weine, weil es mich richtig getroffen hat, was die Frau da gesungen hat. Das ging ganz tief bei mir rein, das hat was in Schwingung gebracht, dass ich Gott sei Dank kenne. Ich kenne dieses in seinem Arm sein. Gott sei Dank. Aber andere, auch Anrufer jetzt, die kennen das nicht. Und die dürfen an diese Quelle des, ich sag's mal jetzt ganz locker, des versauten Gottesbildes wirklich herangehen. Und da wurde in der Vergangenheit und
jetzt noch eine weitere Hörerin. Wir haben noch ein ganz wenig Zeit aus München, die Frau Otto. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Böhler. Grüß Gott, Pater Kreitmeier. Also ich bin immer sehr glücklich, wenn ich Sie höre, aber ich habe ein kleines Problem. Also ich habe kein Selbstbewusstsein und kein Selbstvertrauen und ich bin so unsicher geworden. Ich hatte im vorigen Jahr epileptische Anfälle und muss jetzt Medikamente nehmen. Und das ist das, was mich so runterzieht.
Ja.
Und ich bin eben unsicher, wirklich unsicher geworden in allen Dingen. Und ich habe wirklich Gottvertrauen und wirklich, wenn ich morgens aufwache, Gott ist mein Vater und aber es ist irgendwie eine ganz komische Situation geworden.
Also ich kann das, ich versuche es zu verstehen. Ich habe in meinem Leben auch schon Zeiten erlebt, wo ich nicht mehr wusste, ob ich Mandal oder Weiberl bin, wo ich so verunsichert wurde, durch auch körperliche Einschränkungen, durch Krankheiten oder sonstige Dinge. Also ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Epilepsie ist wirklich etwas, was uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Wenn ich dann Tabletten nehmen muss, einerseits ist das eine große Hilfe, andererseits bewirken die aber auch was mit mir. Da verstehe ich schon, dass sie unsicher geworden sind. Aber diese Unsicherheit, die gilt es, das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber das ist die Lösung, die gilt es anzunehmen, auszuhalten und wenn sie können, Gott hinzuhalten.
Ja, das mache ich. Ich bemühe mich ja. Ich kann allen helfen und selber mir nicht.
Ja, aber das ist ja eine bekannte Kluft. Bitte, bevor Sie allen helfen, versuchen Sie, sich selbst zu helfen oder helfen zu lassen. Und dieses sich helfen lassen heißt jetzt genau dieser innere Schatten. Ich bin eine Frau, die epileptische Anfälle hat. Ich bin nicht mehr sicher auf meinen Beinen. Ich bin mir überhaupt meines Lebens nicht mehr sicher. Wer hilft mir? Woher kriege ich Hilfe? Und diese Frage auch an Gott richten. Und Sie werden Antwort bekommen. Tun Sie bitte nicht so viel, gerade weil Sie jetzt angeschlagen sind, sich veräußern in Hilfe bei anderen. Sondern konzentrieren Sie, das hat mit Egoismus gar nichts zu tun. Sondern konzentrieren Sie sich jetzt, woher bekomme ich Hilfe, dann bin ich nämlich wieder gestärkt und kann wieder anderen helfen. Okay.
Ihnen auch alles Gute, Gottes Segen und ich danke Gott, dass wir Sie haben.
Oh, das ist lieb, Dankeschön.
Bitte, auf Wiederhören.
Dankeschön für Ihren Anruf. Frau Otto aus München war das eine schöne Abrundung unserer Sendung. Auch ich mag mich. Wege zu mehr Selbstvertrauen. Es ist noch ein ganz wenig Zeit, Pater Christoph nochmal zusammenzufassen. Sie haben eben von sich erzählt, dass Sie auch körperliche Beeinträchtigungen kennen, dass Sie auch den Weg kennen zu mehr Selbstvertrauen. Was war hilfreich für Sie?
Das ist sehr privat, aber ich werde es gerne sagen. Und es ist ein Sammelsurium von verschiedenen Gründen. So ganz ad hoc versuche ich ein paar zusammen zu bekommen. Mein Leben war von klein auf, von Säuglingsbeinen an eigentlich ein gefährdetes. Und ich bin meinen Eltern. Meine Mama ist schon tot, aber mein Papa lebt noch, meinen Eltern unendlich dankbar, dass sie diesem sechsten Kind, und dann kamen noch drei weitere, also 9 Kinder, dieses sechste Kind, das so viele Probleme machte von klein auf, angenommen und einfach unterstützt und geliebt haben. Also die Liebe der Eltern. Da werden jetzt einige Probleme kriegen und sagen, ja, aber ich hatte das eben nicht. Ja, das kann man nachträglich ein Stück weit auch erfahren. Aber das ist bei mir eine der großen Hilfen. Zweitens, ich habe Gott sei Dank eine sehr reife Form des christlichen, des katholischen mitbekommen, auch wieder im Elternhaus. Ich bin jemand, der glücklich ist, dass er glauben kann. Ich weiß, ich kenne viele Menschen, die nicht glauben können. Ich kann glauben. Dafür bin ich sehr dankbar. Ein drittes, ich habe Menschen, die mich nehmen, wie ich bin, das ist eine große Stärke. Das sind Freunde, Freundinnen, auch Mitbrüder und andere. Ich habe dann irgendwo in mir eine Gabe, die nennt man Resilienz. Das ist die Kraft, immer wieder aufzustehen. Das habe ich tief in mir drin, Gott sei Dank. Also das sind jetzt mal kurz genannte Punkte, die mir helfen, mich nicht unterkriegen zu lassen. Und je reifer ich werde, wo ich merke, wenn du das jetzt alles so vergleichst mit vielen anderen Menschen, dann geh deinen Weg, geh ihn bedachtsam und vor allem auch in Rückbindung an Gott. Geh ihn diplomatisch, sage ich nochmal an die 79-jährige Schwester. Du musst nicht immer alles sagen, was du denkst. Geh ihn freundlich und liebevoll. Dann bist du auf der guten Seite.
Die heilende Kraft des echten Glaubens. Und dabei möchte auch Radio Horeb Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, behilflich sein auf diesem Weg. Danke, Pater Christoph Kreitmeier, dass Sie ein Stein, ein großer Stein auf diesem Weg waren für mich, für viele Zuhörer. Ich mache noch ein paar Angaben und dann bitte ich Sie noch um Ihren priesterlichen Segen. Danke für Ihre Offenheit auch, dass Sie uns immer wieder auch teilhaben lassen an Ihrem eigenen Leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die Buchangaben gerne noch einmal hören möchten, ich werde sie ins Internet stellen und im Hörerservice zur Verfügung stellen. Sie können ihn dann abrufen unter der Telefonnummer vom Radio Horeb Hörerservice 08323 9675110. Einen Mitschnitt, den können Sie auch bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst. Eine ähnliche Rufnummer 08323, die Vorwahl von Immenstadt 08323, Rufnummer 96751120. Die Kontaktdaten, die Telefonnummern vom Radio Horeb Hörerservice und CD-Dienst finden Sie auch auf dem Programmfaltblatt. Alle, die zu Hause sind, im Internet auf horeb.org finden Sie alle Informationen. Die CD kann per Mausklick bestellt werden und wir freuen uns über das Podcast-Angebot. Die Sendung wird selbstverständlich auch dort zur Verfügung gestellt. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Pater Christoph, danke jetzt schon für Ihren priesterlichen Segen.
Herr, ich bin dein Kind. Hilf mir, dass ich das entdecke, dass ich das erfahre, dass ich das spüre. Hilf mir, Ja zu sagen zu deiner Liebe, damit ich bei dir alles abladen kann, was mich bedrückt. Hilf mir, Ja zu sagen zu deiner Liebe, damit ich mich selbst lieben kann, wie ich bin, und andere, wie sie sind. Hilf mir, meine Talente, meine Gaben zu entdecken und einzusetzen. Ich sehne mich auf allen Ebenen meines Lebens, aus der Enge in die Weite zu gelangen, in die Entfaltung, in die volle Reife. Ich bitte dich um deine Ermutigung, Herr, die ich dafür so dringend benötige. Dreifaltiger Gott, in Dankbarkeit beuge ich mich vor dir und danke dir, dass du für mich da bist. Und für all die, die auf dich vertrauen, die jetzt uns gehört haben und die im Innern sich anrühren lassen, die begleitet werden durch deinen Segen. So segne sie alle auf ihrem Weg durch das Leben, der dreifaltige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 5615. Ich wiederhole, 7615515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.